Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute doch so voll sind, da ja eigentlich viele Männer oder die Männer eigentlich nicht da sein sollten. Na gut, jetzt seid ihr da, gell? Jetzt müsst ihr auch zuhören. Ein guter Teil von euch, oder ein recht guter Teil von euch ist ja auch in Hauskreisen. Und dort, wo ich bin, da machen wir den Römerbrief durch. Und wir sind alle miteinander irgendwo bei Römer 12, 11 gelandet. Also die, die jetzt hier sind, die werden von den Hauskreislern, die werden ganz viel Wiederholung hören. Habe ich schon angedroht. Tut mir nicht leid. Selbst Paulus hat das gesagt, dass ich das wiederhole, hat er gesagt, das verdrießt ihn nicht, weil es in dem Bereich vor allem ein absolut zentrales Thema ist, was aber in unserer westlichen Christenheit sehr oft verdrängt oder recht locker abgetan wird. Wir sind ja eigentlich in dieser Serie von dieser Täuferbewegung, man könnte auch sagen, es war eine Märtyrerbewegung. Und da ist eine Sache, die wirklich sich durchzieht, immer wieder und immer wieder. Mit sicherlich auch der Frage, die sich dort auch gestellt haben. Warum, wenn ich für Gott da bin, warum muss ich dann leiden? Das wird uns alle immer wieder bewegen. Das Problem ist nur, wenn wir an dieser Frage nur hängen bleiben, dann werden wir nicht sehr weit kommen. Ich möchte am Anfang ein Bild in die Mitte stellen, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Wer hat noch keinen Führerschein? Eins, zwei, drei. Okay, also für die ist das ein bisschen ein fremdes Bild. Aber ich glaub, ihr könnt euch das trotzdem vorstellen. Etwas, was immer wieder vorgekommen ist, ich habe mir das von erzählen lassen, was Fahrlehrern immer wieder passiert ist. Auch mal ältere Damen möchten doch noch den Führerschein machen und starten ganz begeistert und lernen feste. Und dann kommt es zur ersten Fahrunterrichtsstunde. Und der Fahrlehrer erklärt, dass das Auto, mit dem wir jetzt den Fahrunterricht beginnen werden, und bald schon sitzt sie drinnen, ja, aber am Beifahrersitz. Und der Fahrlehrer sagt, nein, auf den anderen Sitz. Und sie sagt, hey, ich muss es erst lernen. Sagt er, nein, wenn du es lernen willst, dann musst du auf den Fahrersitz dich setzen. Aber ich kann es doch noch nicht. Deswegen sitze ich auf dem Beifahrersitz, ich erkläre dir das, ich gehe da durch. Aber die Fähigkeit zu fahren, die entwickelst du jetzt, weil sie in dir ist. Ich kann dich anleiten. Wenn du diese Fähigkeit gar nicht hättest, ja, dann musst du Psychotests machen und alles Mögliche. Und irgendwann sagt dann jemand, tut mir leid, du bist dafür nicht geeignet. Aber liebe Dame, Sie sind geeignet. Sie haben den medizinischen Test gemacht, Sie haben den Augentest gemacht. Sie können Auto fahren. Setzen Sie sich bitte auf den Fahrersitz. Aber ich greife nichts an. Ja. Und irgendwann erklärt ihr sogar der Fahrlehrer, sie muss sogar Gas geben. Sie muss lenken. Sonst wird nichts draus. Und er sagt dir, das kannst du. Du hast einen rechten Fuß, du kannst Gas geben. Du hast zwei Hände, die du ans Lenkrad legen kannst, und du kannst drehen. Wie du das alles jetzt richtig und kombiniert und alles machen kannst, das üben wir jetzt. Der Großteil von euch hat bereits einen Führerschein. Und bei jedem Gangwechsel überlegst du, warte mal, zuerst die Kupplung oder zuerst das Gas weg? Na, gleichzeitig, ja? Kupplung, Gas weg, Gang rein, Kupplung raus, gleichzeitig ein bisschen Gas, und jetzt ist schon wieder rot, ja, so ungefähr. Kein Mensch macht das mehr. Oder ich hoffe nicht mehr. Außer wenn du mit Automatik gelernt hast und plötzlich ein Schaltauto fahren musst. Es ist in euch, automatisch. Wenn eine brenzliche Situation kommt oder wo man sich nicht ganz auskennt, okay, dann muss man es neu überlegen und durchgehen. Oder wenn es irgendwie wieder neue Schilder gibt, kurz überlegen. Aber dann ist das Intus drinnen. Nehmt dieses Bild einmal mit, derweil ich den Bibeltext lese. Ich beginne den Abschnitt heute in Römer Kapitel 11. Das war so ein Abschnitt, wo der Paulus der Gemeinde in Rom, das waren Juden und Heiden, ihnen sagte, ihr lebt beide aus der Erbarmung Gottes. Im Moment ist der Schwerpunkt bei den Heiden, sagt er. Aber die Erbarmung Gottes gilt für die Juden genauso immer noch. Und es kommt eine Zeit, da wird das wieder ganz groß werden. Und ich denke, wir sind da mittendrin. Und wie er so sieht, dass Gott Pläne hat, ja, für alle, und diese Erbarmung so gewaltig ist, da geht ihm das Herz über. Und ich lese jetzt von Vers 33. Welch eine Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, unaufspürbar seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm jetzt vergolten werden? Gott ist ihm was schuldig. Denn aus ihm heraus, durch ihn jetzt und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihm geht das Herz hier so über und er beschreibt diesen Gott, an den wir überhaupt nicht heranreichen können. Aber der zu uns herunterreicht. Den wir in unseren Gebeten manchmal überaus gut beraten, gell? Was er zu tun hat und wie er morgen mein Kind zu begleiten hat und dass er im richtigen Moment die Gedanken gibt, dass er einen Einser schreibt und was weiß ich was alles. Ja? Wir sind ja Gottes, na sind wir nicht. Wer kann Gott beraten? Bitte nicht als Berater, als Kinder ja. Wenn Kinder zu ihren Eltern kommen und sagen, morgen musst du das so machen, ja, das ist das einzig Richtige, dann schauen die Eltern die Kinder schon ein bisschen, du weißt wohl Bescheid, gell? Aber wenn Kinder sagen zu den Eltern, das wäre schön, wenn das morgen so wäre, sagt sie, ja klar wäre das schön. Aber die Vernunft und der Überblick ist immer noch bei dir, hoffentlich. Wie ist das erst mit Gott? Ich darf als Kind zu ihm kommen mit allen Wünschen, mit allen Vorstellungen, aber die Vernunft, die Entscheidung, der Zusammenhang, hey, den sieht Gott. Wer ist denn sein Berater? Wir dürfen Kinder sein. Oder wer hat ihm was gegeben, dass Gott ihm was schuldig wäre? Das machen wir ja nie, gell? Außer wenn wir vielleicht unten die Kinderstunde haben. Ja, jetzt war ich die ganze letzte Woche ganz brav. Jetzt segne mich bitte für diese Kinderstunde. Ich kenne das Umgekehrte. Also Gott, heute dürfte ich hier nicht stehen. Die Woche war so schleißig und ich habe versagt, ich habe mich disqualifiziert. Was will ich denn Gott bringen, damit er mir irgendwas schuldig ist, damit er mich segnet? Ich stehe hier, weil Gott sich meiner erbarmt und erbarmt hat und in alle Ewigkeit erbarmen wird. Und das ist das, was den Paulus sowas von fasziniert. Und er hat die ganzen ersten Kapitel im Römerbrief letztlich darüber geschrieben. Dass da ein Gott ist, der uns überhaupt nicht notwendig hätte. Überhaupt nicht. Mit und ohne uns, er bleibt der gleiche Gott. Aber er hat gesagt, ich habe diese Menschheit geschaffen und ich will mich ihrer erbarmen. Die haben Mist gebaut, Mist gebaut, Mist gebaut. Bei uns in der Nähe ist die große Müllhalde, wo wir hin und wieder unsere Sachen hinführen. Und wenn du diese Berge dort siehst, unwahrscheinlich. Und diese Berge haben im Himmel nichts verloren. Kannst du dir vorstellen, Müllhalde im Himmel? Aber hier auf der Erde bauen wir Müll. Und dieser Gott sagt, bevor du in diesem Müll völlig erstickst und für alle Ewigkeiten umkommst, gehe ich in diesen Müll hinein, sende ich meinen Sohn. Und der geht in den tiefsten Müll hinein, lässt sich in diesem Müll ersticken, einsam und alleine, wo er hinausschreit, Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat noch nie Gott in seinem Leben gesagt, sondern immer Vater. Und da weiß er, da ist was kaputt. Ich ersticke hier. Und im wahrsten Sinn des Wortes, am Kreuz erstickt man. Er erstickt in meinem Müllberg, um mir dir die Hand zu reichen und sagen, ich will dich da herausholen. Ich schenke dir mein Leben und ich nehme dein Mist und deine Strafe und alles auf mich. Und dieses tiefe Erbarmen, das weckt in Paulus diese Überschwang. Was haben wir für einen Gott? Und dann haben wir leider Kapitelende. Katastrophe. Das war es früher nicht. Paulus hat nicht in Kapiteln und Versen geschrieben, sondern einen Brief geschrieben. Und wir haben dort Kapitelende und dann predigen wir über den ersten Teil und hat nichts zu tun mit dem zweiten. Aber der Paulus schreibt durch. Wenn dieses Erbarmen da ist, wenn ich das erlebt habe, dann sagt der Paulus, dann ermutige ich euch nun, Brüder und Schwestern, durch dieses Erbarmen eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges Opfer. Heilig, Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir heute an diesem Sonntag hier Gottesdienst feiern wollen, dann geht es nicht um Musik und um Predigt oder sonst irgendetwas. Dann geht es um das, was die Täufer ihr ganzes Leben lang geübt haben. Hingabe. Und die meisten denken dann, ja, das muss ja graus sein. Und der Paulus sagt hier, wenn du so einen Gott hast, der in den äußersten Müll hinuntersteigt und sein Kreuz dort aufrichtet und dort krepiert für uns, wenn der so ein Erbarmen hat, dann ist doch die einzig vernünftige Antwort drauf, lieber Gott im Himmel, habe mich bitte ganz mit Haut und Haar und mit allem, was ich habe, weil du bist der Einzige, der mich so liebt, der so viel Verständnis für mich hat, der mich durch und durch kennt und das Beste mit mir vorhat. Und unser erster Gedanke ist bei Hingabe, was muss ich jetzt draufgeben? Das wird jetzt wehtun. Das ist der erste Gedanke. Und das stimmt, manchmal tut es weh. Und wenn wir die Geschichte der Täufer anschauen, sehr weh. Aber wie konnten die das durchhalten? Weil sie erst durch die Erbarmung Gottes gegangen sind. Und wenn ich die Erbarmung Gottes begreife, wie tief der für mich gegangen ist, wenn ich fasziniert wäre von dieser Erkenntnis, Weisheit, Reichtum Gottes, dann kann ich mich auch hingeben. Wenn ich das nicht erfahren habe, kann ich mich nicht an Gott hingeben. Geht nicht. Und da kommen wir auf Themen, die sind schwierig. Er geht dann weiter und sagt, und seid nun nicht mehr gleichförmig dieser Welt, diesem ganzen Zeitlauf, nicht mehr parallel geschalten, sondern werdet verwandelt, verändert durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das Wort Sinne dort ist Denken und Wollen. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Wollens, eures Denkens. Wozu? Ja, wir wollen verändert werden. Hier steht ganz genau wozu. Damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn dich jemals wieder jemand fragt, wie erkenne ich den Willen Gottes, oder du dir selber die Frage stellst, wie erkenne ich den Willen Gottes, dann geh bitte in diesen Abschnitt hinein. Indem ich mich an Gott völlig ausliefere, lerne zu denken, wie er denkt, von seiner Seite her lerne zu denken, dass mein Denken und Wollen verändert wird und ich werde eine Sensibilität entwickeln, was Gott vorhat. Das ist ein Prozess, keine Frage. Wer will denn schon in diesen Prozess eintreten? Das ist so kompliziert. Wer will denn schon Führerschein machen? Das ist so kompliziert. Aber wenn du einen Führerschein haben willst und das Auto fahren willst, brauchst du diese Ausbildung. Wenn du als Christ durch dieses Leben gehen willst, dann brauchen wir diese Ausbildung. Die Bibel geht noch weiter. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, wenn keine Auswirkungen bei dir da ist in Richtung dieser Ausbildung, dieser Veränderung, dann bist du wahrscheinlich gar kein Christ. Das ist ziemlich heftig. Aber die gute Nachricht dabei ist, dass sie sagt, hey, unser Fahrerlehrer sagt, das ist alles in dir, du kannst das, du musst lernen, du darfst dich entwickeln, aber du kannst es, es ist nämlich in dir. Du kannst mit dem Fuß Gas geben, du kannst mit dem anderen Fuß kuppeln und bremsen natürlich auch. Du kannst lenken. Es ist in dir. Und Gott sagt, ich habe meinen Geist in dich hineingelegt. Wenn du diese Erbarmung erfahren hast, wenn du zu meiner Erbarmung Ja gesagt hast, wenn du das einfach nur Danke gesagt hast und diese Erbarmungen bei dir lebendig geworden sind, dann habe ich meinen Geist in dich hineingelegt und damit bist du befähigt zu lernen und zu tun, was ein Christ soll. Damit brauchst du nicht warten und dich hinsetzen, Herr, jetzt gib mir bitte die Liebe für meinen Nachbarn. Gott sagt, was soll das? Ich habe meine Liebe in dich hineingelegt und möchte mit meiner Liebe hinaus deine Nachbarn lieben. Das ist in dir. Versteht ihr? Wir setzen uns dann oft hin und denken, jetzt brauche ich aber das. Herr, gib mir jetzt diese Gabe. Und jetzt gib mir bitte das. Und Gott sagt, was du zu deinem christlichen Leben brauchst, habe ich in dich hineingelegt. Ich nehme gern diesen Vergleich vom Samenkorn. Wir benehmen uns manchmal wirklich dämlich in der Hinsicht. Wir haben bei uns, wer bei uns schon war, weiß, bei uns steht da ein riesen Eichbaum. Ja? Da kannst du nicht drum herum reichen. Da kannst du dich anlehnen. Letztlich waren die Kinder wieder oben, da hat man ihnen helfen müssen, wieder runterzukommen. Riesentrum. Und jedes Jahr schmeißt er hunderte von Eicheln runter, so klein. Und die sausen in die Erde und dann kommt Laub drüber und alles Mögliche. Ja. Und irgendwann Ende des Winters, dann gehen wir unter den Eichbaum, da hören wir Geschrei. Helmer, kannst du es nicht sagen, wann ich mein erstes Blatt hochschicken soll? Und dann belehre ich die Eicheln, die da unten alle liegen und sagen, das ist in dir. Okay. Dann schicken sie das erste Blatt hoch, ja. Und dann ist wieder Geschrei, soll ich jetzt Wurzeln machen oder das zweite Blatt? Und ich sage, das ist alles in dir. Versteht ihr? Und wir Christen benehmen uns genauso. Und Gott sagt, ich habe das in dich hineingelegt und ich habe dir eine Anleitung gegeben und ich habe dir Gemeinschaft gegeben. Das sind drei Dinge. Und die werden hier erwähnt. Durch mein Erbarmen bist du Christ geworden, hast meinen Geist bekommen. Liefer dich dem aus. Und der Eichel sagt, das traue ich mich nicht ganz, was da alles in mir ist, diese ganzen DNAs, die sind so verschlungen, das kann ich überhaupt nicht machen. Und wir Christen sitzen da, das ist so kompliziert, das ist so verschlungen, dieses christliche Leben, das funktioniert nicht so ganz. Und Gott sagt, ich habe es in dir hineingelegt. Lebe es hinaus. Übe es. Probiere es. Mache Fehler. Lerne, aber bitte beweg dich. Wenn du dich nicht bewegst, wenn keine Bewegung in dein Leben gekommen ist, nachdem du was über dieses Erbarmen Gottes erfahren, vielleicht erlebt hast, dann musst du dich fragen, bin ich überhaupt Christ? Sorry. Wenn irgendwas da in der Erde ist und es kommt nichts raus, dann werde ich fragen, war das überhaupt ein Same? Und dann grabe ich nach und es war ein Steinchen, sah ziemlich ähnlich aus. Die Erkenntnis über diesen gewaltigen Gott muss zu einer Hingabe führen. Und diese Hingabe ist wieder gekennzeichnet von dem, was unser Leben lang uns begleiten wird. Vertrauen. Ich steige ein, indem ich das Erbarmen Gottes im Vertrauen einfach annehme, ja sage. Ich komme weiter, indem ich im Vertrauen auf Gott, dass er in mir lebt, mich bewege, weitergehe, sensibler werde. Wie denkt Gott? Indem ich mich ihm mit Haut und Haar hingebe. Das ist das, was die Täufer gemacht haben. Und es ist ein Prozess. An diese riesen Eiche bei uns zu Hause, da kann ich mich anlehnen, ja? Der kippt nicht um, der wackelt nicht einmal. Das ist das, was Gott mit uns vorhat, wenn wir uns ihm ausliefern. Er sagt, bringt Frucht. Wer sich mir wirklich hingibt, der wird viel Frucht bringen. An anderer Stelle bezeichnet das ein bisschen anders. Er sagt, aus diesem kleinen Samen möchte ich, dass Mütter und Väter in Christus wachsen, an die sich junge Gläubige anlehnen können und denen gleich umkippen. An dieses kleine Pflänzchen von Eichenbaum kann ich mich nicht anlehnen, klar nicht. Das kippt um, da müssen andere noch Acht geben. Deswegen ist das Fortsetzung, hier Gemeinschaft, aufeinander Acht zu geben in diesem Wachstum, uns zu fördern. Das sind gleich die nächsten Verse. Die Bibel ist ganz praktisch. Aber das ist nicht das Ziel, dass ich ein nettes kleines Bäumchen bin. Sein Ziel ist Mütter und Väter in Christus, wo man sich anlehnen kann, sagen, wow, das tut gut. Hier kann ich mir einfach mal ausreden, ausheulen, was auch immer. Der kippt nicht gleich um. Der hilft mir, in diesem Schatten kann ich wachsen. Das Ziel, ich soll reif werden. Aber das Ganze ist ein Prozess. Das war für manche in dieser Täuferbewegung ein sehr schmerzlicher Prozess. Ja, wir haben gehört von diesem Beispiel von dem Balthasar Hubmeier. Ich glaube, das hat der Raphael Kurz auch erwähnt. Und der hat gewirkt in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und ist auch verfolgt worden, hat sich dann zurückgezogen, erst in die Schweiz, in Zürich, und ist dort dann doch wieder gefangen genommen worden. Und dann hat man ihn gequält. Dann hat man ihn gefoltert. Und irgendwann kam der Punkt der Brache. Er sagt, das kann ich nicht mehr. Und dann hat er einen Widerruf unterschrieben, unterzeichnet, Widerrufe, alles und so weiter. Und daraufhin ist er freigekommen. Und das hat ihn gequält. Aber er ist freigekommen, ist hinausgegangen, hat das Evangelium weiterverkündet. Und er hat etwas daraus gelernt für sich. Es hat ihn immer sein ganzes Leben noch gequält, diese Sache. Aber er hat etwas gelernt daraus. Ich lebe aus der Erbarmungen Gottes. Nicht, weil ich so ein toller Märtyrer bin. Und alles aushalte. Es hat ihn geärgert, es hat ihn zu Tränen bewegt. Aber er hat gewusst, und das war seine Botschaft dann weiterhin, ich lebe aus dieser Gnade Gottes. Ich lebe, dass der meinen ganzen Mist, in mein Versagen, in meine Lüge hineingekommen ist, sagt, ich nehme es auf mich, mach weiter, geh. Wir fahren manchmal bei Rot über die Kreuzung in unserem Leben. Wir bauen manchen Blechschaden in unserem Leben. Ob das mit unseren Kindern in der Ehe oder sonst wo ist. Aber deswegen disqualifiziert uns doch Gott nicht als seine Kinder. Ich hatte ein fast neues Auto und sagte den Kindern, bitte nicht Radfahren ums Auto. Na, was passiert? Irgendwann komme ich zum Auto und in der Höhe der Stoßstange, ja. Ich habe sie sofort alle entlassen, diese Kinder. Gott macht doch sowas nicht. Ich habe es auch nicht geopfert, umgebracht. Gott macht das nicht, wenn wir es schon nicht machen. Gott erklärt ihn, macht weiter mit ihnen, schimpft doch manchmal, gibt eine Strafe, was weiß ich auch. Er erzieht uns, damit wir wachsen und lernen können. In der Fahrschule bei deinem ersten Fahrversuchen nehme ich an, dass du etwas ruckelig angefahren bist. Und dann der Fahrlehrer dich rausgeschmissen, gell? Nein, dann sagt er, jetzt üben wir. Und genau das macht Gott. Und das hat dieser Balthasar Huber auch erlebt. Dieses Erbarmen Gottes. Ich darf weitermachen. Und er hat einen ganz großen Segen weitergemacht. Hauptsächlich in Deutschland und dann auch in Österreich. Er ist in Wien dann verbrannt worden. Hier bei uns. Und seine Frau ein paar Tage später in der Donau ertränkt worden. Und du denkst, wow, warum? Und eines seiner letzten Worte war eigentlich ein Lob auf Gott hin. Herr. Weil er dann gewusst hatte, ich gehe dorthin, wo es mir wirklich gut geht. Ich habe Zukunft. Egal, was hier passiert, ich habe Zukunft. Ich habe Perspektive, die 10.000 Mal besser ist als alles, was hier ist. Aber bis dorthin habe ich Leid. Und von Jesus wird im Neuen Testament, im Hebräerbrief gesagt, er ging durch diese Kacke von uns, nicht mit fröhlichem Singen, sondern er ertrug es, weil er die vor ihm liegende Freude sah. Ich nehme Menschen mit in den Himmel. Und deswegen ging er durch. Wir haben in der Offenbarung einige Briefe, die Jesus selbst diktiert hat an mehrere Gemeinden dort. In der ganzen Bibel ist das so nicht. Aber dort hat Johannes direkt diktiert, schreibe den Leitern der verschiedenen Gemeinden so und so. Und eine dieser Gemeinden ist Laodicea, die letzte, die er schreibt. Und in diese Gemeinde in Offenbarung 3, meistens von uns wissen schon, was kommt, da schreibt er, schreibe dem Prediger oder dem Engel oder dem Verkündiger, was immer hier auch gemeint ist, der Gemeinde in Laodicea, schreibe dies, sage ihnen Folgendes, das sagt der Treue, der Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Also er unterschreibt hier gleich am Anfang, ich, Jesus Christus, sage das. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch lau bist, ach, dass du doch kalt oder lau wärst. Aber weil du nun lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, bevor ich es lese, habe ich vergessen, euch zu fragen, wer denkt, dass er manchmal ein lauer Christ ist. Einige, lass du die Hände ruhig unten. Ja. Das ist eine einzige Katastrophe. Lauer Christ zu sein, ist nach diesem Abschnitt eine einzige Katastrophe. Jesus sagt, ich werde euch ausspeien. Wenn du auch nur damit liebäugelst, naja, ich kann nicht so ganz und ich werde auch nicht immer, so ganz, überhaupt nicht, möchte ich auch nicht, so zwischendurch. dann schon bei den Gedanken, krieg bitte die Panik. Es ist eine Katastrophe, ein lauer Christ. Dann werde ich euch ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich geworden. Ich brauche nichts. Unsere Gemeinde ist so schön. Die Musik ist klassisch und modern. Die Predigten sind gut. Ich sitze auf einem gescheiten Stuhl. Außerdem ist es warm. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Bemitleidenswerte bist. Arm und blind und bloß. Und ich habe den Verdacht, dass in unserer westlichen Welt das Christentum in diese Richtung massiv rutscht. Hauptsache, es geht mir halbwegs gut. Hauptsache, es geht mir halbwegs gut. Wer von uns sagt schon, Hauptsache, Gott kann mit meinem Leben tun, was er will. Das wäre gescheiter. Und er gibt eins obendrauf noch bei dieser Gemeinde und sagt Folgendes. Einen Vers, den wir alle kennen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn er die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm das Mahl essen. Gemahle, oder? Wo steht Jesus bei dieser Gemeinde? Drinnen oder draußen? Draußen. Vor der Tür. Das ist die Katastrophe, die eigentlich dort in diesem Vers drinnen ist, im Zusammenhang. Weil es eine Gemeinde ist, die lauwarm ist, nicht hingegeben, steht Jesus draußen. Und wörtlich sagt er noch zu ihnen, ich spare euch aus am letzten Tag, wenn ich komme. Und es sind 10 Jungfrauen, die auf dem Bräutigam warten. Alle sehen gleich aus, alle gleich vorbereitet anscheinend. Und ein Teil davon, die Hälfte davon ist lauwarm. Und die stehen dann draußen. Du kannst sie äußerlich nicht unterscheiden. Und das ist das, was mich so tief bewegt immer wieder. Wenn irgendjemand hier sitzt und denkt, wow, hier ist was in meinem Leben, was ich klären muss. Dann bitte tu das. Aber die großartige Seite von diesem Vers ist, dass Jesus nicht draußen steht und geht. Er steht draußen. Aber er klopft an. Das wäre die ganze Einladung dabei. Er sagt, ich klopfe an bei dir. Mach die Tür auf. Ich muss nichts weiter haben. Ich muss kein großes Fest vorbereiten. Das macht er. Er sagt, er wird zu dem hineingehen. Er wird dieses Fest mit dem machen. Ich brauche nur diese Erbarmung Gottes, dass er weiterhin vor der Tür steht, annehmen. Aber er sagt, der zweite Teil des Evangeliums, den kriege ich nicht ohne den ersten. Und der erste Teil ist nichts ohne den zweiten Teil. Der zweite Teil, der ist in Römer 12, gebt eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer hin. Schenkt ihm euer ganzes Ego. Und das ist ein Prozess, der durch unser ganzes Leben geht. Aber bitte beginnt den Prozess. Übt ihn ein. Nicht in einem verrückten, ich muss jetzt brav sein und es wird schon dann irgendwie was werden. Sondern in der Hingabe und sagt, Herr, ich vertraue dir, dass ich mit dir in meinem Leben fahren darf. Du greifst ein, wenn es notwendig ist. Du schützt mich. Du bringst mir bei, wie ich fahren soll. Aber ich vertraue dir, dass du da bist in meinem Leben und ich gehe. Ja, stellt euch vor, jeder hier in der Gemeinde macht das hundertprozentig. Klagenfurt sieht in kurzer Zeit anders aus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist auf der einen Seite Gericht, ich stehe vor der Tür. Und auf der anderen Seite Einladung. Wenn ich die Einladung annehme, dann kommt er zu mir und hält ein Festmahl. Das heißt, er rüstet mich aus für das, was er mit mir vorhat. Er hat mich nicht gerettet, damit ich nichts mehr tue und im Wartesaal Gottes sitze. Sondern er hat gesagt, gib dich mir hin. Ich möchte durch dich lieben, ich möchte durch dich geben, ich möchte durch dich gute Worte zu deinem Nächsten sagen. Ich möchte durch dich. Ich möchte noch beten. Herr, es ist mir ein Anliegen und ich bitte darum, dass das für uns alle ein Anliegen wird. Diese Bitte, dass wir gespannt drauf sind, wen möchtest du heute durch uns lieben? Wen möchtest du heute durch uns dienen? Und Herr, es ist meine Bitte, dass du mich darauf sensibel machst, dass ich das erkenne. Und es ist meine Bitte, dass ich dir dadurch im Weg stehe, sondern dir ganz zur Verfügung stehe. Und Herr, ich bitte dich, dass das mehr und mehr in unserem Leben von jedem von uns ein tiefes, tiefes Anliegen wird, damit du zu deinem Ziel mit uns kommst. Frucht, Väter und Mütter in Christus. Darum bitte ich dich. Amen.